Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Lunch Meeting. Heute ist der 14. Februar 2021 und heute haben wir wieder eine spannende und mit viel Inhalt gepackte Folge für euch. Wir werden anfangs einen Dialog darüber führen, ob die FDP eine Doppelspitze haben sollte. Danach kommt zu uns Nico aus der Redaktion und spricht mit uns über das Thema Nord Stream 2. Und zum Abschluss haben wir für euch noch ein spannendes Interview mit Caroline Breisler.
Vielen Dank, Michael. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir möchten kurz das Thema Doppelspitze diskutieren und ich würde da gerne mal den ersten Aufschlag machen. Wenn man sich anschaut, dass drei Parteien in Deutschland bereits eine Doppelspitze haben und wir uns im Superwahljahr 2021 befinden, wäre es da nicht eigentlich auch für die FDP überdenkenswert oder strategisch klug, eine Doppelspitze aus Christian Lindner und einer weiteren Person zu bilden, um letztendlich die Arbeitslast zu verteilen und natürlich auch der Partei ein zweites Gesicht zu geben. Michael, wie stehst du dazu?
Ich sehe das etwas anders. Man könnte auch sagen, ich sehe das so wie der Ex-Parteivorsitzende der FDP. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und ich denke, man sollte auch daran festhalten. Dafür gibt es mehrere Punkte. Ich sehe definitiv die Arbeitsbelastung schon als ein Argument, warum man eine Doppelspitze machen könnte. Das andere Argument, das du genannt hast, dass dadurch eine zweite Person mehr im Fokus steht und letztendlich zwei Personen einer Partei bekannt sind, ist sicherlich ein legitimes Argument, gerade bezogen auf die FDP. Zum Beispiel konnte man letztes Jahr in einer Umfrage lesen, dass ohne Namensvorgabe nur 45% der Bevölkerung Christian Lindner als FDP-Politiker eingefallen ist. Und 94% der Bevölkerung oder der Befragten ist kein weiterer FDP-Politiker eingefallen. Der nächste war dann Wolfgang Kubicki, der nur 6% der Bevölkerung bekannt war, ohne dass man jetzt den Namen vorgegeben hat. Aber ich denke, was auch entscheidend ist, dass man sich ansieht, dass Christian Lindner sehr bekannt ist in der Bevölkerung. Zum Beispiel gab es im März 2020 eine Umfrage, dass 84% der Bevölkerung Christian Lindner kennt. Wenn man sich die Werte von Parteivorsitzenden ansieht, die in einer Doppelspitze sind, und das sind ja in dem Fall die Parteivorsitzenden von Grünen, SPD und Linkspartei. Katja Kipping ist nur bei 54% der Bevölkerung bekannt. Und Katja Kipping ist länger Parteivorsitzende der Linkspartei bisher als Christian Lindner der FDP. Saskia Esken ist nur bei 46% der Bevölkerung bekannt. Und Robert Habeck, der sehr medienpräsente Robert Habeck, ist auch sogar nur bei 65% der Bevölkerung bekannt. Wenn man das halt mit anderen Werten vergleicht, wie gesagt, Christian Lindner kennen über 80%, Horst Seehofer, Angela Merkel kennen fast 100%, dann frage ich mich, ob man nicht sogar von der Bekanntheit einer Person etwas wegnimmt, um dann wirklich eine zweite Person zu platzieren und was das wirklich am Ende bringt.
Das sind sicherlich legitime Argumente. Wenn wir jetzt aber mal einen zweiten Punkt einwerfen wollen, die innerparteiliche Repräsentation, und zwar jetzt nicht nur hinsichtlich Geschlecht, wie das ja gerne gefordert wird, sondern auch hinsichtlich politischer Position, dann kann das in meinen Augen ein sehr, sehr großer Vorteil sein, wenn man eine Doppelspitze hat. Zum Beispiel, wenn wir das auf die FDP übertragen, wäre es durchaus denkbar, bestimmte Bereiche der FDP-Politik auf bestimmte Personen aufzuteilen, weil diese Personen eventuell diese Politik besser und glaubhafter vertreten können. Also wenn wir jetzt mal einen Christian Lindner außen vornehmen und einen Johannes Vogel für die Arbeitsmarktpolitik nehmen, dann wäre es doch vielleicht sinnvoll, durch eine Doppelspitze die Möglichkeit zu haben, verschiedene Aspekte auf verschiedene Personen auszulagern und so die einzelnen Aspekte und damit die Vielfalt der FDP nach vorne zu bringen und somit eine größere Identifizierungsfläche mit der Partei zu bieten und somit letztendlich auch vielleicht neue Wählerpotenziale zu erschließen.
Ich denke, das ist ein interessanter Punkt. Ich denke allerdings, dass es vielleicht besser ist, das in einem Team zu lösen, das dann hinter der Parteivorsitzenden, dem Parteivorsitzenden steht, in dem Fall ja Christian Lindner. Und ich glaube, dass es sicherlich auch in gewissem Maße eine perfektionistische Vorstellung ist, dass man denkt, man könnte verschiedene Spektren dort abbilden. Das hat die SPD mit ihrer Doppelspitze aktuell jetzt nicht wirklich geschafft. Bei den Grünen kann man darüber diskutieren, ob die das geschafft haben. Das ist vielleicht noch die Partei, die es das am ehesten geschafft hat. Und ich denke, wenn man letztendlich eine Teamlösung im Parteivorstand hat, dann kann man das genauso gut machen. Wenn man sich ansieht, in den letzten Jahrzehnten war es für die FDP immer erfolgreich, eine klare Identifikationsperson gerade in Wahlkämpfen zu haben. Natürlich ist es wichtig, dass man ein breites Spektrum des Liberalismus vertritt, aber ich glaube, dass man da nicht vergessen darf, dass man vielen Leuten überhaupt einen Zugang zu so einer kleinen Partei bietet, die vielleicht auch immer wieder Probleme damit hat, wahrgenommen zu werden, weil sie halt einfach nicht so groß ist wie die beiden alten klassischen deutschen Volksparteien. Und ich denke, gerade die Wahlkämpfe 2009 und 2017 hatten eine ganz klare Identifikationsfigur mit jeweils Guido Westerwelle oder Christian Lindner, wo am Ende dann auch nicht das breite Themenspektrum der FDP zu kurz gekommen ist, nur weil es eine klare Identifikationsperson gab.
Ja, das sind sicherlich valide Punkte. Wie verhindert man aber mit diesem an oder wie kann man das Problem lösen, dass wir dass nur eine Person im Vordergrund steht und letztendlich das Phänomen der Hinterbänkler gibt, um es mal böse ausdrücken zu wollen, die letztendlich genauso die FDP vertreten und genauso gut vertreten können für ihre Fachbereiche vielleicht. Also ich tue mich da schwer, dass auf diese Verengung einer Person, gerade unter dem Aspekt, dass ja auch diese Person mal wechseln kann und in einer Doppelspitze natürlich die Chance besteht, immer jemanden Neues aufzubauen, in einem Team aufzubauen und dann letztendlich den Übergang zu einer neuen Besetzung einfacher zu machen und eine gewisse Kontinuität auch da reinzubringen.
Ich denke, eine Sache ist wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man Personen aufbaut. Und ich würde auch an das anknüpfen, was du gesagt hast, dass halt Personen auch irgendwie ihren speziellen Bereich dann haben. Und ich denke, abseits von einer Parteivorsitzenden oder einem Parteivorsitzenden, der halt gezwungenermaßen sich auch ein bisschen generalistischer aufstellen muss oder die sich gezwungenermaßen generalistischer aufstellen muss, um wirklich das gesamte Spektrum einer Partei zu vertreten, tut es einer Partei durchaus gut, dann wirklich sehr gute Fachpolitiker zu haben. Natürlich ist man jetzt nicht mehr in dem Zeitalter des rot-grünen, schwarz-gelben Lagerwahlkampfs der 2000er Jahre, wo man sogar Schattenkabinette gebildet hat vor Bundestagswahlen. Aber ich denke, als Partei kann man das auch machen, indem man jetzt sagt, gewisse Personen sind einfach für gewisse Themen am Ende die Spezialisten. Und dann hat man auch meiner Meinung nach eine größere Chance, gerade als kleine Partei, diese Personen für diese Themen in die Medien zu bringen. Ich denke, dass gerade in dem Fall die Grünen einen relativ guten Job machen, um viele verschiedene Gesichter reinzubringen, während die Grünen nicht unbedingt durch ihre Doppelspitze Person bekannt gemacht haben. Also in dem Fall kann man zum Beispiel sagen, dass man jetzt durchaus Anton Hofreiter kennt, man kennt Cem Özdemir, gut, er war auch Parteivorsitzender eine lange Zeit. Konstantin von Notz ist relativ bekannt, immerhin in dem Twitter-Spektrum. Wenn man sich überlegt, es ist aber sehr schwer, und das habe ich bei meiner Recherche gemerkt, es ist sehr schwer, sich überhaupt daran zu erinnern, dass Simone Peter mal 6 Jahre Parteivorsitzende der Grünen war. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es so lange war, und ich konnte mich auch fast nicht mehr daran erinnern. Von daher glaube ich nicht, dass das Amt eines Parteivorsitzenden der ideale Punkt ist, um Personen aufzubauen, sondern andere Ämter, wie zum Beispiel Generalsekretär oder irgendwelche spezifischen fachpolitischen Ämter, wo man letztendlich auch eine höhere Medienpräsenz erreichen kann.
Also würde man das mal konsequent fortdenken, was du gerade gesagt hast, sollte man dann vielleicht überlegen, den Posten des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin breiter aufzustellen. Das wäre ja die Konsequenz dessen, was du gerade gesagt hast.
Ich denke, da hat man auch letztendlich eine spannende und sehr gute Wahl getroffen, indem man Volker Wissing dort gewählt hat, der in seinem Bundesland in einer Ampelkoalition koaliert und da auch vielleicht ein bisschen ein alternatives Modell zu dem bietet, was die Heimat vieler FDP-Wähler darstellt, nämlich dass man immer so ein bisschen auch zur CDU rüberblickt und an eine schwarz-gelbe Koalition denkt oder zumindest davon träumt, dass es die mal irgendwann wieder geben könnte, insbesondere wenn man sehr, sehr lange schon bei der FDP dabei ist. Und ich glaube, dass das wirklich ganz gut ist, dass man hier wirklich in der Position des Generalsekretärs ganz gut aufgestellt ist. Ich würde mir auch wünschen, wenn in den nächsten 5 oder 10 Jahren in anderen Parteiämtern die tollen Leute der jungen Liberalen ihren Platz finden. Ich glaube, da hat man wirklich tolle Leute, die auch ein diverses Spektrum abdecken können und wo man auch Leute letztendlich in den Medien platzieren könnte. Ich glaube halt, was so meine Grundaussage ist und wo wir uns so ein bisschen unterscheiden, ist, dass du ja sagst, man kann durch das Amt des oder der Parteivorsitzenden kann man eine Person auch nochmal aufbauen, hat 2 starke Personen innerhalb der Partei. Ich glaube halt, dass das nur bedingt gelingt. Also man sieht das wirklich an den aktuellen Doppelspitzen, die aktiv sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Bernd Rixinger von der Linkspartei unfassbar gestärkt wurde durch sein Amt. Ich würde eher sagen, es hat eher die Spitze geschwächt, dass es da eine Doppelspitze gab und dass man vielleicht nicht gesagt hat, ja, Katja Kipping ist die Parteivorsitzende. Bei der SPD, ganz ehrlich, wenn man mich fragt, wer ist der oder die Parteivorsitzende der SPD, mir fällt sofort eigentlich nur Saskia Esken ein. Mir fällt Norbert Walter-Borjans manchmal gar nicht ein, dass er auch Parteivorsitzender ist. Die Grünen sind wirklich die einzigen, die das geschafft haben, die aber auch eine sehr, sehr hohe Medienpräsenz haben. Und ich halte zumindest so ein bisschen diese Diskussion Doppelspitze ja oder nein für eine Modeerscheinung jetzt angesichts des Erfolgs der Grünen. Aber man sich ansieht, die FDP ist immer sehr, sehr gut gefahren, wenn es eine klare Person gab, die Identifikationsfigur der Partei war.
Also Fazit, alles so lassen, wie es ist. Das finde ich als jemand, der an Fortschritt glaubt und Fortschritt als zentralen Wert vor sich herträgt, etwas unbefriedigend. Gerade unter dem Aspekt, wenn ich mir überlege, wenn man hört, dass die Medien Tatsache meistens nur Christian Lindner anfragen, weil er das Amt des Parteivorsitzenden vor oder inne hat und andere Personen eher deutlich seltener angefragt werden. Also ich glaube, dass das Problem der FDP in dem Moment ist, dass sie nicht genug Leute haben, die bekannt genug sind, dass sie eingeladen werden und es auch momentan keinen Weg oder keinen ausreichend guten Weg gibt, diese Personen bekannt zu machen. Und deshalb, ich gebe dir recht, die Gefahren, die du skizziert hast und auch die Ergebnisse von anderen Parteien, die das ja unterstützen. Aber ich glaube, es wäre ein Versuch wert, um Leute aufzubauen, genauso in den Medien nachgefragt zu werden wie Christian Lindner. Denn auf lange Sicht macht es in meinen Augen keinen Sinn, Partei mit Person gleichzusetzen. Und das passiert ja in meinen Augen, wenn du Ewigkeiten denselben Parteivorsitzenden und im Zweifel auch nur einen Parteivorsitzenden hast. Also das ist für mich unbefriedigend, weil du halt Leute aufbauen musst.
Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Validität dahinter. Ich glaube, man muss natürlich auch immer sehen, dass für jede Person die Zeit als Parteivorsitzenden am Ende begrenzt ist. Und egal, wie lange Christian Lindner noch Parteivorsitzender der FDP ist, es wird irgendwann, wann auch immer, eine Zeit geben, wo es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt. Ich denke, dann ist letztendlich diese Frage, ob man eine Doppelspitze aufbaut, dann kommt die ein bisschen mehr rein. Ob man jetzt aktuell zu einem so medienpräsenten Politiker wie Christian Lindner eine weitere Person dazu nimmt, die auch dann sehr, 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 sehr schwer haben wird, als zweite Parteivorsitzende der FDP überhaupt wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das wäre halt noch krasser als bei Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Es wäre wahrscheinlich so wie bei Simone Peter und Cem Özdemir, wo Cem Özdemir Parteivorsitzender war, auch, glaube ich, damals schon in einer Doppelspitze, aber Simone Peter später dann dazu kam. und sie halt nicht so wirklich als zweite Vorsitzende wahrgenommen wurde. Ich glaube wirklich in einer Zeit, wenn man sich generell überlegt, wie man eine Führungsstruktur einer Partei umgestaltet, wenn auch dann sowieso notwendige Änderungen anstehen, dann kann man das sicherlich mal probieren. Aber ich glaube, die Aufgabe ist schon eine ganz schön schwere. Und man sollte halt immer dabei bedenken, die Grünen sind die einzige Partei, die das wirklich bisher gut umgesetzt haben. Und sie haben das auch bisher nur in der Opposition geschafft. Ansonsten kann man allenfalls sagen, dass ja die CDU zwar nicht mit Doppelspitzen, aber immerhin mit einer Art der Arbeitsverteilung, Bundeskanzlerin und anderer Parteivorsitz oder Horst Seehofer bei der CSU, der ja auch nicht mehr Parteivorsitzender ist und Markus Söder tritt dort auf, dass dort vielleicht ein gewisses Gleichgewicht besteht. Wie gut das am Ende ist, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, es ist ein Mittel, wie man der Medienpräsenz oder der Fokussierung der Medienpräsenz auf eine Person begegnen kann. Aber ich denke, da muss man eher in tiefer gehenden Strukturen ansetzen, als einfach zu sagen, wir machen eine Doppelspitze und dann bekommen zwei Leute Medienpräsenz.
Ich würde dir zustimmen. Ich glaube, das ist keine Umgestaltung oder Reform, die 2021 für das Superwahljahr die richtige strategische Entscheidung wäre. Perspektivisch bin ich immer noch davon überzeugt, dass man Wege finden muss. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Doppelspitze ein Weg dafür ist, die Medienpräsenz von Politikern und Politikerinnen aus der FDP zu erhöhen. Aber um mal versöhnlich zu sein, für 2021 gebe ich dir völlig recht, wäre das der falsche Weg. Es wäre auch viel zu spät, damit jetzt zu beginnen. Insofern 2021 gestärkt und geschlossen in den Wahlkampf gehen und letztendlich einen Top-Wahlkampf machen und die Position der FDP vertreten. Das wird meiner Meinung nach das beste Vorgehen sein, was man machen kann.
So, bei uns ist jetzt Nico aus der Redaktion zu einem Thema, das auch in den letzten Wochen immer mal wieder auf Twitter hochgekommen ist, nämlich Nord Stream 2 und die Aussagen und Handlungen deutscher Politiker in diesem Kontext. Zum Beispiel Manuela Schwesig hat ja in einem Interview vor einigen Wochen gesagt, wenn ein skandinavisches Land Partner bei diesem Pipeline-Projekt wäre und nicht Russland, dann gäbe es diese ganzen Diskussionen nicht, die es aktuell über Nord Stream 2 gibt. Was hältst du so von dieser Aussage, Nico?
Ja, man muss ja sagen, von allen Aussagen, die Frau Schwesig getroffen hat, ist das wirklich die unverschämteste. Weil wenn man überlegt, was unsere skandinavischen Partner machen, dass unsere skandinavischen Partner keine Oppositionellen vergiften und dann später einsperren, dass unsere skandinavischen Partner keinen komischen Fetisch für eine expansive Außenpolitik haben, dass unsere skandinavischen Partner keine rechtsradikalen Parteien in ganz Europa finanzieren. Und wenn man dann auf die Idee kommt, man könnte diese beiden Länder vergleichen, dann oder beziehungsweise die skandinavischen Länder mit Russland, dann muss man sich schon fragen, wo Frau Schwesig lebt und wie sie auf so welche komischen Vergleiche kommen kann.
Wenn wir jetzt bedenken, wir haben ja eine relativ angespannte außenpolitische Lage und Beziehung mit Russland. Wir haben den Vorfall an der Krim, wir haben den Vorfall an Nawalny. Wäre es nicht Tatsache, vielleicht besser für Europa und Deutschland ein bisschen locker zu lassen und Putin diesen kleinen Sieg zu geben?
Naja, das denke ich nicht. Also wir sehen ja, dass Russland in den letzten 5 Jahren, spätestens seit der Annexion der Krim, also wirklich kein Interesse hat, mit Europa zusammenzuarbeiten, auf Europa zuzugehen. Und wenn wir uns zum Beispiel die Äußerung von dem russischen Außenminister Lavrov heute oder gestern anhören, der dann sagt, dass wenn es jetzt Sanktionen gibt, dass er mit dem Bruch der EU droht, dann muss man sagen, dass die Russen es sich verdient hätten, dass wir sie auch dafür bestrafen, dass sie kein Interesse daran zeigen, auf uns Europäer, auf den Westen Zusprüche zu machen.
Ich finde das auch ganz interessant, was du im Artikel geschrieben hast, dass es so ein bisschen eine unterschiedliche Motivlage ist. Auf der einen Seite hast du ja so die Vermutung geäußert, das könnte so eine Nostalgie so zu der sozialliberalen Entspannungspolitik der 70er Jahre sein. Auf der anderen Seite auch eine Hinwendung zu einer Doppelmoral, die man so auch von der Linkspartei her kennt. Ich glaube, was vielen Leuten vielleicht auch nicht bewusst ist, und da hattest du ja auch schon mal einen Artikel dazu geschrieben, dass Russland wirklich aktiv an der Destabilisierung von der Demokratie in Europa Interesse hat und unter anderem rechtsextreme Parteien finanziert. Denkst du, dass letztendlich das Einstellen von einem Projekt wie Nord Stream 2 da wirklich eine Sanktion sein kann oder eine Maßnahme sein kann, die Gehör findet und die auch eventuell zu einer Verhaltensänderung von Russland führt?
Ja, das halte ich ganz definitiv so, weil wir es sehen, der russische Staatshaushalt ist maßgeblich auf Gazprom 2 angewiesen. Ich glaube, fast 25% des russischen Staatshaushaltes werden von den Steuereinnahmen Gazproms finanziert. Und also muss man auch sehen, diese ganzen Finanzierungen von rechtsextremen Parteien, von der AfD, von der Front National, aber auch zum Beispiel das Herstellen von Novichok, mit dem dann später Oppositionelle vergiftet werden, ist maßgeblich von dem Erfolg des Ölkonzerns Gazprom abhängig.
Das heißt, letztendlich plädierst du dafür zu sagen, Menschenrechtsverstöße, antidemokratisches Verhalten und letztendlich eine expansive Außenpolitik sollte Deutschland und Europa mit letztendlich Wirtschaftssanktionen und mit wirtschaftlichen Maßnahmen begegnen und dort sich positionieren. Für wie realistisch hältst du denn, dass die EU bei sowas wirklich geschlossen mitzieht?
Naja, wir sehen es ja im Europäischen Parlament. Also das Europäische Parlament hat sich ganz klar gegen Nord Stream 2 besprochen. Die haben ganz klar festgestellt, dass sie dagegen sind. Das macht ja auch Sinn, weil unsere osteuropäischen Partner ganz klar dagegen sind, weil eigentlich auch die Franzosen dagegen sind. Man sieht, es gibt jetzt einen Deal zwischen Merkel und Macron, aber ganz generell sind auch unsere französischen Partner dagegen. Es sind auch unsere transatlantischen Partner gegen die USA ganz vorne weg. Und aus europäischer Sicht spricht nichts für dieses Projekt. Das ist ein rein nationales Projekt. Und wir haben ja schon wirtschaftliche Sanktionen, spätestens seit der Annexion der Krim. Aber es wäre jetzt ein falsches Geschenk, diese Pipeline fertigzustellen.
Es wird ja aber immer wieder gesagt, dass die Lockerung der Sanktionen etc. pp. Oder beziehungsweise der Abbruch von Nord Stream 2 vor allen Dingen darauf hinausläuft, dass wir US-amerikanisches Fracking-Gas importieren und wir letztendlich damit uns nur als verlängerten Arm von Washington positionieren. Wie stehst du dazu?
Ja, also das halte ich für ein Strohmann-Argument, gleich aus zwei Punkten, weil ich erstens glaube, dass wir dieses Gas nicht brauchen. Das hat zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung festgestellt. Wir sind nicht auch längerfristig nicht auf dieses Gas angewiesen. Und zweitens, wir sehen ja bei den Amerikanern, dass sie sogar das finanzielle Geschenk von Olaf Scholz abgelehnt haben. Sie sind nicht gegen Nord Stream 2, weil sie ihr eigenes Gas verkaufen sollen, sondern weil sie ganz, ganz zentrale geopolitische Anliegen vertreten und auch da Bedenken haben. Und das halte ich für ein durchaus vertretbares Anliegen, insbesondere wegen unseren osteuropäischen Partnern.
Jetzt gab es ja öfter dann auch, als das Thema auf Twitter diskutiert wurde, das Argument, ja, wir liefern ja aber auch Waffen in Krisenregionen, was auch ethisch bedenklich ist. Wir arbeiten mit China in gewisser Art und Weise zusammen. Wie siehst du da so die grundsätzliche Argumentation, dass man letztendlich sagt, okay, beides ist gleich schlecht und wir machen das eine, dann können wir auch das andere machen?
Naja, also es ist natürlich schon so, dass man bei beiden Bedenken haben muss. Man muss zum Beispiel Bedenken haben, wenn wir Waffen nach Saudi-Arabien liefern, wenn wir Waffen in die Türkei oder nach Ägypten liefern, mit denen dann Krieg geführt wird, mit dem auch Krieg gegen europäische bzw. Verbündete der NATO geführt wird, da muss man gucken. Auch ist es bedenklich, wenn man, nachdem man weiß, dass in China die Uiguren in Lage gesperrt werden, dann China mit einem Freihandelsabkommen belohnt. Und das ist richtig, das anzumerken. Es hat aber, das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass wir nicht dann auch gegen Nord Stream 2 sein können.
Jetzt sind wir ja größtenteils auf die internationalen Implikationen eingegangen. Jetzt gab es, das hast du auch in deinem Artikel ja erwähnt, gab es ja Äußerungen von einer bekannten SPD-Influencerin, die vermutlich auch jeder von unseren Lesern kennt, Lilly Blauzun, die unter anderem die Politik damit verteidigt hat, Nord Stream 2 zu unterstützen von Manuela Schwesig durch gute Umfragewerte in Mecklenburg-Vorpommern und der Bemerkung innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, dieses Projekt eigentlich nicht kontrovers gesehen würde. Wie siehst du das, dass man da im Prinzip die Perspektive einnimmt, dass die Einwohner eines Bundeslandes letztendlich diese Politik unterstützen? die aber für ganz Deutschland oder sogar ganz Europa internationale Auswirkungen und Implikationen hat.
Ja, also das ist tatsächlich schon ein sehr fragwürdiges Argument. Also wenn man ein zentrales geopolitisches Projekt mit lokalen Umfragewerten rechtfertigen will, dann muss man letztlich feststellen, ist es auch nur eine sehr verkürzte Form des Nationalismus, die ich auch gerade im Anbetracht unserer transatlantischen Partner, aber insbesondere unserer europäischen Partner für fatal halte. Und das sehe ich auch bei der SPD, die sich bei jedem Wahlkampf Großeuropa auf die Stirn schreibt, als eine wirklich ganz, ganz schlimme Argumentation an.
Wenn wir jetzt nochmal weitergehen, es gibt ja diese ominöse Klimastiftung, die dort eingesetzt wurde. Da sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Beträge von 60 Millionen Euro im Raum für Klimaprojekte. Was soll denn das jetzt?
Ja, also man muss sagen, das ist letztlich ein Lobbyismusprojekt von Gazprom. Gazprom hat auch das Vorschlagsrecht, wer dort Vorsitzender wird. Also man sieht schon, Frau Schwesig arbeitet sehr gerne mit Gazprom zusammen. Sie hatte auch keinerlei Bedenken, dass diese Klimastiftung soll letztlich darauf hinarbeiten, dass die Sanktionen, die potenziell von den USA ausgehen könnten, keinen Erfolg haben. Aber dass Frau Schwesig und die mecklenburg-vorpommerische Regierung da so schamlos mit Gazprom zusammenarbeitet, finde ich schon erschreckend.
Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, also als Außenstehender muss man doch denken, Mensch, für 60 Millionen Euro kann ich mir eine Landesregierung kaufen. Das ist doch skandalös.
Ja, also man muss ja sagen, klar, Frau Schwesig hat da den Rückhalt der Bevölkerung und klar, das bringt auch Arbeitsplätze und das bringt wahrscheinlich auch wirtschaftlichen Wohlstand, aber es ist ja immer die Frage, möchten wir unsere demokratischen Werte, möchten wir unsere antifaschistischen Werte verkaufen oder möchten wir eine Politik machen, die auch Rücksicht auf diese Werte nimmt? Und ich würde immer sagen, nein, wir sollten auch Rücksicht auf diese Werte legen, gerade als Deutsche, die auch in Europa eine zentrale Stellung einnehmen.
Jetzt ist ja Manuela Schwesig in der SPD keine unbedeutende und unbekannte Persönlichkeit. Und letztendlich steht ja auch so ein bisschen der Kurs für einen generellen Kurs der SPD, der auch unter anderem ja von Norbert Walter Borjans auch unterstützt wurde, dass man durchaus das Nord Stream 2-Projekt von den Ereignissen um Nawalny trennen sollte. Wie sieht das für dich in Zukunft aus? Ist die SPD wirklich noch verlässlich in der Hinsicht, dass sie die Interessen vertritt von Europa, von der EU und auch von der westlichen Welt gegenüber Putin und Russland?
Es ist ja nicht nur die Sozialdemokratie, die da auf Irrfahrten ist, aber man muss schon anmerken, dass die Sozialdemokraten sich unter Schwesig, aber insbesondere auch unter Norbert Walter Borjans zu ganz, ganz kruden Thesen hinreißen haben lassen. Und man sich dann schon fragen muss, ob sie wirklich ihre proeuropäische Haltung, auch ihre pro-westliche Haltung immer ernst meinen. Also wenn man sich dazu hinreißen lässt, die Vergiftung eines Oppositionellen von einem gemeinsamen Infrastrukturprojekt zu trennen, dann fragt man sich schon, ob man da nicht auch europäische Werte und auch transatlantische Werte vernachlässigt.
Jetzt sind wir aber ja in der Situation, dass wir das nicht nur der Linkspartei, der SPD und der AfD, anlasten müssen, dass da eine sehr enge oder auch mehr oder minder enge Kooperation mit Russland ist, sondern auch der neue Vorsitzende der CDU, Armin Laschet, pflegt ja zumindest sehr, ja, harmonische Beziehungen zu Russland, beziehungsweise man könnte ja fast sagen, er geht mit offenen Armen auf Russland zu. Wer bleibt denn da noch, um die europäischen und westlichen Werte letztendlich zu vertreten? Welche Parteien tun das noch?
Naja, ganz prinzipiell muss man feststellen, dass die CDU da sehr gespalten ist. Also ich erinnere zum Beispiel an den Kandidaten Norbert Röttgen, der da eigentlich eine sehr stabile Positionierung hat. Aber natürlich ist es so, dass bei der CDU Armin Laschet, auch insbesondere die Ostverbände, eine sehr, sehr dubiose Haltung einnehmen. Und wenn man sich anschaut, welche Parteien da besser sind, da wird einem relativ schnell klar, dass nur noch zwei große Parteien übrig bleiben. Das sind das auf der einen Seite die Grünen und auf der anderen Seite die FDP, die da meiner Einschätzung nach beide eine sehr, sehr gute Position einnehmen und ganz klar festmachen, dass man Nord Stream 2 nicht von den Taten um Nawalny, von der Finanzierung von Rechtspopulisten, von der expansiven Außenpolitik trennen kann und dass es da klare Bedingungen geben muss, dass so ein Bau weitergeführt wird und dass man eigentlich, also man muss diesen Bau jetzt stoppen. Und das ist ja auch die klare Haltung von beiden Parteien.
Wir haben jetzt, du hast es eben angesprochen, es bildet sich ein etwas abstruses Gebilde, Verflechtung an politischen Parteien, die alle eine sehr ähnliche Ausrichtung gegenüber Russland haben. Bildet sich da sowas wie ein Hufeisen, wenn man sich überlegt, wir haben die Linke, die tendenziell immer sehr pro-russisch agiert. Wir haben die AfD, die ja auch zum Teil aus Russland auch sehr gute Verbindungen nach Russland hat und auch sehr krude Einstellungen zur expansiven Außenpolitik. Aber jetzt haben wir auch noch zwei, sage ich mal, eher Mitte-Zentrumsparteien, die ja eigentlich staatstragend sind, die sich dieser kruden Allianz anschließen. Ist das nicht eigentlich auch für Deutschland bedrohlich?
Naja, es ist insbesondere für die europäische Politik bedrohlich. Es ist für Europa bedrohlich, weil es auch den Zusammenhalt schwächt zu unseren osteuropäischen Partnern. Es ist auch für die transatlantische Zusammenarbeit sehr schlecht. Gerade weil Joe Biden jetzt Präsident geworden ist, sollten wir in Deutschland eigentlich ein Interesse daran haben, verstärkt mit den USA zusammenzuarbeiten. Und ja, es ist schon so, da bildet sich eine sehr, sehr krude Querfront. Es gibt sicherlich verschiedene Motive. Ich denke zum Beispiel bei der AfD ist es sehr klar erkennbar, warum die sich auf die Seite von Russland schlagen. Nicht nur hat Putin eine sehr ähnliche Politik und sehr ähnliche Meinung zur AfD, nein, Putin finanziert auch die AfD, sei es indirekt oder direkt. Da gibt es klare Verbindungen. Bei der Linkspartei ist es sicherlich auch eine historisch bedingte Partnerschaft, die man nicht verstehen muss, aber die immer schon Teil der linken Doppelmoral war. Warum insbesondere die SPD und die CDU sich jetzt dazu gesellen, schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch Wählersuche, insbesondere in osteuropäischen Ländern. Bei der SPD kommt sicherlich auch diese, ich sag mal, sozialliberale Nostalgie dazu. Die gibt es auch teilweise bei der FDP. Ich erinnere ja zum Beispiel an Wolfgang Kubicki. Aber ja, es ist schon sehr, 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 sehr bedrohlich, was für eine breite Masse an Russlandfreunden es mittlerweile in Deutschland gibt.
Nico, vielen, vielen Dank für deinen Artikel, für deinen Einblick und für deine Gedanken zu diesem Thema. Wir werden den Artikel zu Nord Stream 2 und natürlich auch den zur Finanzierung von rechtsextremistischen Parteien in Europa in die Shownotes packen. Ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen und das zu lesen. Da sind Tatsache wirklich Verbindungen und Sachen dabei, das glaubt man im ersten Moment nicht. Ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit unserem Interview mit Caroline Preißler.
Auf Wiedersehen.
Heute zu Gast in unserem Interviewpart von unserem Podcast ist Caroline Preißler. Sie ist Landtagskandidatin in Mecklenburg-Vorpommern gewesen und Vorsitzende der Arno-Esch-Stiftung und wird in Kürze ein Buch veröffentlichen mit dem Titel Demokratie aushalten.
Und dann ist ja so ein bisschen die erste Frage, wenn man sich ansieht, Demokratie aushalten, wo du ja auch schreibst über so Themen wie die Erosion der gesellschaftlichen Mitte und auch, dass man sich teilweise immer wieder mehr in Blasen bewegt und sich vielleicht gar nicht mehr auf Positionen der anderen einlässt. Was wäre denn, wenn du einen Lösungsansatz nur präsentieren könntest? Was wäre denn ein Lösungsansatz, wie du sagst, wie man diese Erosion der Mitte eventuell wieder zurückdrehen könnte oder wie man dort ansetzen könnte?
Hui, gleich die schwerste Frage zu Beginn. Danke, dass ich bei euch sein darf, lieber Leon, lieber Michael. Ja, also wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, dann wäre es der, dass jeder Mensch, der etwas zu beklagen hat in unserer liberalen Demokratie, schon selbst die Lösung ist. Denn es meckert sich so schön leicht von der Seitenlinie über die Fehltritte, Fehlentscheidungen und Fehlleistungen anderer Menschen. Aber die Lösung liegt in uns selbst. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Also wenn ich ein Teil des Volkes bin, dann liegt die Lösung eben doch auch in und an mir. Und du hast es schon gesagt, ich würde gerne in den Landtag einziehen in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir als Liberale jetzt viele Jahre nicht waren. Ich werde mich darum bewerben, weil das eben Teil der Lösung sein kann. Ich ärgere mich über bestimmte politische Situationen. Wenn Ärger oder wenn der Druck so groß ist, dann muss ich selber umgestalten und mitgestalten. Also bewerbe ich mich um einen Listenplatz und mit den Wählerinnen und Wählern gelingt es dann vielleicht eben auch andere Politik zu machen. Und es ist eben so, dass die Politik eben nicht nur in Parlamenten gemacht wird, sondern ich stehe morgens auf und bin ein politischer Mensch. Und dann gehe ich los und wenn mich etwas stört, dann ändere ich das. Und wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich dafür einen langen Atem mitbringen.
Das hat man ja im Zuge von Corona sehr gut mitbekommen. Du bist ja bekannt geworden dadurch, dass du sehr offensiv mit deiner Erkrankung umgegangen bist. Und vor allen Dingen, was ich persönlich sehr bewundernswert finde, hast du ja versucht, mit den Menschen, die Corona leugnen, den sogenannten Querdenkern, ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, du warst in Berlin auf einer Demonstration. Und das hat mir sehr viel Respekt abgenötigt, denn diese Leute sind ja teilweise nicht harmlos. Wie hast du das erlebt und wahrgenommen?
Die Frage ist schon sehr speziell, weil es eben nicht Corona-Leugner sind, die dort sind, sondern eine sehr heterogene Personengruppe. Die wenigsten sagen, es gibt kein Corona. Natürlich gibt es auch Menschen, die glauben an Chemtrails und an 5G-Masken und sonst was. Und natürlich gibt es auch vereinzelt Menschen, die sagen, es gibt keine Viren oder Corona ist eine Erfindung oder so. Aber die wenigsten leugnen die Existenz dieser Gefahr. Die meisten, die dort sind, würden gerne anders damit umgehen, als unsere Gesellschaft es eben tut. Und oft höre ich dann das Argument, naja, sie kennen halt keinen Corona-Patienten. Und meine Idee am Anfang war tatsächlich, naja, dann lernen sie halt einen kennen und wenn sie Fragen haben, beantworte ich die auch ehrlich. Und es war auch eher so eine Augenblickentscheidung, weil ich nämlich im August wieder ewig viele Arzttermine hinter mir hatte. Ich bin im März krank geworden und es hat sich lange hingezogen. Ich war zwar längst nicht mehr ansteckend, aber immer noch doch von der Krankheit gezeichnet. Und dann war ich bei Ärzten in Berlin und ich las Ankündigungen zu dieser Demonstration am 29.08., wo Menschen eben schrieben, ach, ich bin zwar gerade positiv getestet worden, aber ich schnappe mir meine Kinder und gehe auf diese Demo. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, da gehen Menschen hin, die andere anstecken. Und wenn sie gerne ihre Gesundheit draufgeben, einverstanden. Aber sie entscheiden ja, indem sie dorthin gehen und eben damit auch die anderen in die Gefahr der Infektion bringen, damit auch über die Gesundheit anderer Menschen. Und das war eigentlich so, habe ich gesagt, okay, jetzt verlängere ich einfach einen Tag. Ich wohne eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt bleibe ich einen Tag länger in Berlin. Da habe ich mir ganz fix ein Schild gebastelt, habe Mund-Nasen-Schutz eingepackt und bin zu dieser Demonstration gegangen. Zum einen eben als Patientin, um zu sagen, seht mich an, wir haben August und ich bin seit 5 Monaten krank und ich bin noch lange nicht wieder fit. Achtung, 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 Covid-19 ist doch eine harte Krankheit. Und zweitens, dieser Protest, den ihr übt, den übt ihr gemeinsam mit Leuten von der identitären Bewegung, mit bekennenden Neonazis, mit Reichsbürgern. Schaut mal rechts und links, mit wem ihr hier unterwegs seid. Und glaubt ihr wirklich, dass ihr Gehör findet, wenn ihr euch in solch schlechter Gesellschaft befindet? Gute Argumente gehen unter, wenn sie in schlechter Gesellschaft geäußert werden. Und das hat mich motiviert und kaum war ich da, gab es auch unfassbar viele Gespräche und sicherlich auch einige unschöne Begegnungen, aber es hat mir gezeigt, dass das eine Kommunikationsstrategie ist, die wir als Politiker wahrscheinlich aufgreifen müssen. Ich bin schon in den 80er Jahren politisch aktiv gewesen. Ich bin jetzt 49 und ich habe alles ausprobiert und stelle trotzdem eben fest, dass Politik heutzutage eine gewisse Müdigkeit hervorruft und Menschen eben aufgeben und sich nicht gehört fühlen. Und gut, da muss man andere Wege gehen. Das ist jetzt für mich ein anderer Weg. Ich gehe dahin, wo es köchelt, wo Menschen was zu sagen haben und höre ihnen ganz oft vor allem zu.
Du hast das ja eben auch schon schön gesagt, dass es ja auch eine heterogene Gruppe immer ist, die vielleicht als homogene Gruppe wahrgenommen wird, dass vielleicht viele Menschen einfach auch aus der Müdigkeit bezüglich der Demokratie dahingehen oder auch so einer Einstellung der Politikverdrossenheit. Denkst du, dass das generell eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten passiert ist? Und denkst du, diese Politikverdrossenheit könnte man auch wieder umkehren in den nächsten 10 Jahren?
Ich wünsche mir so sehr, dass wir einen anderen Weg gehen, denn du sprichst es schon an, wir haben in der Gesellschaft viele Menschen verloren und zwar gehen inzwischen viele Menschen gar nicht mehr zum Beispiel zu Wahlen, obwohl sie unzufrieden sind. Das heißt also, sie wollen auch gar nicht mehr ihr Wahlrecht ausüben und dadurch Einfluss nehmen auf das politische Leben, weil sie sagen, das bringt ja doch nichts. Also wir haben eine sehr große Personengruppe von Nichtwählern. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die gehen zur Wahl und wählen jemanden, dem sie gar nicht zutrauen. Es geht nur darum, die abzustrafen, die gerade gestalten. Das heißt, die verschenken ihre Stimme an zum Beispiel populistische Parteien. Und diese beiden Personengruppen, die werden immer stärker. Das heißt, die Populisten bekommen immer mehr Protestwähler, obwohl sie gar nicht leisten oder arbeiten. Darum geht es gar nicht. Sondern die machen eben einfach ein Angebot, zu zeigen, dass man unzufrieden ist. Und dann gibt es eben Menschen, die gar nicht aufstehen und sich nicht mehr an Wahlen beteiligen. Und wir haben uns im Grundgesetz dafür entschieden, dass wir unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie leben, indem wir Volksvertreter in Wahlen und Abstimmungen für uns wählen und arbeiten lassen. Ich wünsche mir, dass wir das umkehren und tatsächlich in dem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich hoffentlich Wege aufgezeigt, wie das gelingen kann und verfüge inzwischen ja über, sagen wir mal, einen Erfahrungsschatz, was geklappt hat in der Vergangenheit und was nicht, weil ich es eben selbst eben auch durch habe. Und wenn wir viele sind, die sagen, es lohnt sich, etwas auszuprobieren und besser zu machen, sich zur Wahl zu stellen und mitzuarbeiten, runde Tische einzurichten, um Menschen wieder ins Gespräch zu holen, dann war meine Arbeit schon erfolgreich. Und ich merke das bei den Demonstrationen, dass Menschen unbedingt ihren Kummer loswerden wollen und ihn nicht mehr loswerden. Das heißt, man hört ihnen nicht mehr zu. Es findet in der Politik, also auch in der Politik, wie ich sie erlebe, eine Herabwürdigung statt, indem man sagt, ihr seid Covidioten oder Pack. Und ich denke, dass das falsch ist, denn wenn man zu jemandem pauschal, ja, sagen wir mal zu 40.000 Demonstrationsteilnehmern, sagt man pauschal Covidioten, dann ist die Gesprächsbasis ja schon was anderes, weil man dann so ein Subordinationsverhältnis hat. Man erhebt sich selbst und den Gesprächspartner erniedrigt man, bevor der überhaupt angefangen hat, sich mit mir auszutauschen. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir brauchen Augenhöhe. Und das funktioniert eben nur, wenn wir alle verbal abrüsten und den anderen aussprechen lassen. Und wenn wir auch ganz klar, aber voller Respekt und Höflichkeit auch widersprechen, wenn er absolut falsch liegt. Ja, also mir wird permanent erzählt, zum Beispiel, dass ich im Krankenhaus erst krank gemacht wurde mit meiner Covid-19-Infektion. Klar, dann widerspreche ich und sage, es ging mir vorher schon sehr schlecht und Gott sei Dank haben die mich dort gerettet. Aber erstmal lasse ich denjenigen trotzdem aussprechen.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn man nicht heftig bei solchen letztendlich Falschbehauptungen widerspricht, läuft man ja in das Toleranzparadoxon von Popper hinein, dass wir gegenüber intoleranten Menschen tolerant sind, was aber letztendlich ja nicht förderlich ist. Und da wäre ja die Frage, wo zieht man die Grenzen? Widerspricht man jemandem, der faktisch falsch ist oder schon früher, der nur vielleicht Tendenzen dazu hat? Und wie kann man das in einem konstruktiven, sag ich mal, Umfeld oder Dialog machen?
Mhm. Popper hat natürlich auch gesagt, wie wir Theorien eben überprüfen, die Menschen mitbringen. Und da ist ja auch sehr viel die Möglichkeit von Versuch und Irrtum dabei, dass wir Sachen eben ausprobieren und ausschließen, indem wir sie eben leben. Und so denke ich, hat er uns eben auch eine gute Marschrichtung mit an die Hand gegeben. Für mich ist zum Beispiel es so, es im Grundgesetz und unsere Gesetze geben ja die Leitplanken schon vor. Zum Beispiel ist Antisemitismus keine Meinung. sondern wer sich antisemitisch äußern will, der kann sich trollen. Ja, weil es einfach falsch ist. Der braucht einen wirklich zack, klare Kante, stopp, so nicht, mein Freund. Und wer allerdings zum Beispiel mit Antisemiten auf eine Demonstration geht, weil er gerne möchte, dass, weiß ich, sein Kindergarten wieder öffnet, dem muss man sagen, schau doch mal bitte, mit wem du unterwegs bist. Dort sind Leute, schwafeln was vom Weltjudentum und die verunglimpfen jüdische Symbole. Möchtest du wirklich mit Antisemiten Schulter an Schulter auf einer Demonstration laufen? Und diesen Menschen, die ein Anliegen haben, die ihre Kita wieder geöffnet haben wollen, brauchen einen Ansprechpartner. Und es ist unsere Chance als Gesellschaft, sie aus dieser gefährlichen Mischung herauszuholen und wieder auf den Boden des Grundgesetzes zu stellen. Denn das Anliegen offene Kindergärten ist ja vielleicht gar nicht so unbegründet. Dann muss man den Menschen eben aufzeigen, wo sie ihr Anliegen loswerden können. Entschuldige bitte, Leon.
Nee, alles in Ordnung. Wollte ich zustimmen. Es ist nachvollziehbar, dass Bildungseinrichtungen, Kindergärten auch in der aktuellen Situation natürlich perspektivisch wieder geöffnet werden müssen, um einfach auch die Eltern zu entlasten. Aber ich glaube, du sagst das schon ganz richtig. Man muss sich anschauen, mit wem man den Schulterschluss sucht und in welchem Rahmen dieser Schulterschluss passiert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich glaube, wir können vielleicht sagen, nicht jedes Mittel ist geheiligt oder nicht der Zweck heiligt jedes Mittel. Denn es ist so, viele sagen, ja, aber wo soll ich mein Anliegen denn loswerden? Und deshalb gehen sie zum Beispiel mit Querdenkern auf die Straße, die sich selber bereichern, die selber mit Reichsbürgern und Neonazis und Rechtsextremen kungeln. Wir müssen also Gesprächsangebote im demokratischen Raum schaffen, um sie genau aus dieser gefährlichen Mischung rauszuholen. Das heißt, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Und nicht alle Mittel heiligen den Zweck. Es ist in Ordnung, Kritik anzubringen. Es ist in Ordnung, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber Achtung,
das ist definitiv ein wichtiger Punkt, dass man vielen Menschen da auch bewusst machen muss, vielleicht nochmal, mit wem sie sich da verbrüdern oder mit wem sie gemeinsam auf die Straße gehen. Und jetzt kann man natürlich eine perfekte Überleitung zu einem anderen Thema als Corona daraus machen, dass man gucken muss, mit wem man Partnerschaften eingeht. Zum Beispiel das Thema Nord Stream 2 hat ja auch eine sehr große Bedeutung für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und da geht man letztendlich ja eine Partnerschaft mit einem diktatorischen Regime, Unrechtsstaat, Autokraten ein, wie man das auch immer bezeichnen möchte, was Wladimir Putin tatsächlich ist. Und wie siehst du das grundsätzlich, dass man da eine Partnerschaft eingehen möchte und dass von Manuela Schwesig zum Beispiel die Äußerung kommt, dass bei einer Partnerschaft mit einem skandinavischen Land ja gar nicht so viel Kritik gekommen wäre und dass es dann ja nur an Russland liegen würde.
Manuela Schwesig hat recht, denn die Skandinavier neigen nicht dazu, politische Gegner zu vergiften, sperren nicht tausende Menschen ein, behindern nicht die Pressefreiheit, töten Andersdenkende. Deshalb hat sie schon ausgesprochen, was viele denken. Und wenn wir jetzt den Umweltaspekt mal außen vor lassen, also dass wir eine Umweltsauerei akzeptieren oder eine Energieversorgung anstreben, die nicht mehr nötig ist, das kann man einfach mal unberücksichtigt lassen und sagen, so ist das eben auch in der Demokratie, dass es wirtschaftliche Entscheidungen gibt, die nicht immer schlau sind. Kommen wir also zu dem, was du ansprichst. Wir haben in den ostdeutschen Bundesländern eine sehr, sehr starke Beziehung zu unserem früheren großen Bruder der ehemaligen Sowjetunion. Und es ist sehr schwierig, diese Partnerschaft eben gesund zu leben. Und ich beklage das sehr, denn wir haben uns Regeln gegeben. Wir haben uns darauf verständigt, dass bestimmte Menschenrechte für alle und jeden gelten, verpflichtend, aber eben auch einfordernd. Und im Augenblick hegen und pflegen wir eine Partnerschaft zu einem Menschenrechtsverletzer. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ich russische Musik höre, wenn ich russische Touristen treffe, ich habe sofort ein Heimatgefühl. Und es ist für mich also eine gelebte Beziehung immer noch da. Aber ich bestehe darauf, dass wir uns nicht klein machen. Und das, was Manuela Schwesig gerade macht, ist, dass sie uns klein macht. Wir prostituieren uns vor Wladimir Putin. Wir haben eine Umweltstiftung, die den Deckmantel nicht mal mehr hält, eine Umweltstiftung zu sein, wo wir russisches Geld, russischen Einfluss direkt vor unserer Tür gewähren lassen. Mich stößt das extrem ab. Ich hätte mir gewünscht, auch wir Liberalen im Land hätten uns gewünscht, es gäbe ein Moratorium. Wir müssen nicht sofort alle Gesprächsfaden abreißen. Wir müssen nicht die Baustelle sprengen. Überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten Nord Stream 2 aussetzen, bis das Thema Nawalny aufgeklärt ist. Denn was senden wir sonst für Signale aus? Wir geben einem Despoten die Macht über unser wirtschaftliches Geschick und gestatten ihm, Andersdenkende unter unseren Augen zu vergiften, einzusperren, zu knechten und mundtot zu machen.
Das ist natürlich nicht akzeptabel. Die Frage ist ja, wir sehen das ja nicht nur auf der Bundesebene, sondern ich glaube auch auf der Landesebene, dass sich da sehr, sehr interessante, Verbindungen aufzeigen zwischen politischen Spektren, von denen man normalerweise sagen würde, die sich doch sehr unterschiedlich verhalten. Wir sehen, dass die Linkspartei und die AfD und jetzt inzwischen auch SPD und CDU ja bei diesem Projekt mehr oder minder, nicht mal mehr ambivalent gegenüber Russland stehen, sondern eigentlich geschlossen dieses Projekt durchziehen wollen. Das kann es doch eigentlich nicht sein.
Ich bin auch immer wieder schockiert. Also gerade die AfD macht ja Ausflüge, Reisen, holt sich Tipps von unterwegs und hat überhaupt gar keine Berührungsängste, was Diktaturen betrifft. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass sie unsere Demokratie verachten und sie benutzen, um ihre Machtpositionen auszubauen, die eben gerade nicht demokratisch ausgerichtet ist. Und du sagst es, für mich ist es unerträglich, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern, wie vergesslich wir gegenüber den Verbrechen der SED-Diktatur sind. Und wir reden ja über einen Unrechtsstaat. Wir reden nicht über eine Unrechtsgesellschaft. Ich bin ein DDR-Bürger und ich denke, ich kann sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Ich war kein Ausbeuter oder kein Unterdrücker. Und davon gibt es viele Millionen Menschen in der ehemaligen DDR, die das von sich sagen können. Aber unser Staat war ein Unrechtsstaat. Und dieser Staat hatte eine Partei, die die Geschicke lenkte, nämlich die SED. Und die SED wurde die PDS und die PDS wurde die Linke. Und die Linke sitzt in unserem Landtag und die Linke hat mit Barbara Borchert eine Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern, die also schon vor der friedlichen Revolution schalten und walten konnte, Menschen unterdrückte, sich sogar privat bereicherte. Und jetzt, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, sitzt die Frau bei unserem Landesverfassungsgericht und schaltet und waltet als Verfassungsorgan über die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ich kann, es ist für mich unerträglich und es steigert sich noch mehr. Jetzt hat Mecklenburg-Vorpommern ein Pensionsgesetz erweitert und erstreckt es auf Menschen, die im Unrechtsstaat, im SED-Unrechtsstaat, also im System waren und rechnet ihnen, wenn sie später reibungslos im neuen demokratischen System ankamen, rechnet ihnen die Zeit vor 1989 auf ihre Pensionen an. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Wir haben immer noch Menschen, die suchen ihre zwangsadoptierten Kinder. Wir haben immer noch Menschen, die warten auf ihre Rehabilitation. Es gibt Menschen, die sind stark traumatisiert, sie haben gelitten, sie haben Menschen verloren. Dieser DDR-Unrechtsstaat mordete, zerstörte die Menschen durch Arbeit, zerriss Familien, behinderte die Kunst- und die Pressefreiheit. Es gab keine freien Wahlen. Bürger wurden systematisch unterdrückt. Und wir haben eine starke Partei, die Linke, bei uns im Parlament, die ihren alten Genossen und Genossen Geld zuschanzt, Posten zuschanzt und das mit Unterstützung leider von SED und CDU. Es erschüttert mich. Ich bin zutiefst erschüttert und ich treffe regelmäßig mich mit Opfern der SED-Diktatur. Und wie soll ich das vermitteln?
Das ist kaum vermittelbar, wenn man überlegt. Das heißt, jemand, der eventuell bei der Stasi gearbeitet hat, bei der Polizei in den Sicherheitsdiensten, wird jetzt nachträglich dafür belohnt, indem Pensionsansprüche darauf gewährt werden. Das ist ja unfassbar.
Ja, das ist so. Und tatsächlich haben wir es längst nicht so, dass überall in den Parlamenten, auch in den Stadtvertretungen, Gemeinderäten Menschen einen Personalschein haben müssen. Also in meiner Stadtvertretung beantragen wir Liberalen immer wieder mal, dass die Stadtvertreter sich also auf Stasi-Vergangenheit überprüft werden müssen. Und wir scheitern jedes Mal, denn natürlich sind oft die alten Bonzen die neuen Bonzen. Natürlich, die Menschen haben sich ja nicht verändert. Wir leben in einem Land, in dem wir natürlich damit leben müssen, dass es Gewinner und Verlierer in der DDR-Diktatur gab. Aber dass wir die Gewinner der DDR-Diktatur jetzt eben auch wieder damit durchkommen lassen, dass es also längst nicht in jeder Stadtvertretung gang und gäbe ist, die Menschen auf ihre Stasi-Vergangenheit zu überprüfen. Und dass Anträge immer noch mit einer breiten Mehrheit abgewiesen werden. Das macht mich total unglücklich. Und jetzt tatsächlich gleich noch finanzielles Polster für die, die damals schon mitgemacht haben und hinterher weiter mitgemacht haben. Was senden wir für Signale aus? Und dann wundern wir uns, dass es also tatsächlich in den ostdeutschen Bundesländern Menschen gibt, die bis heute nicht in der Demokratie angekommen sind. Denn die Demokratie hat einfach für sie eben doch nicht gekämpft.
Ja, ich finde, das ist schon auch bemerkenswert, wenn man diese ganzen Sachverhalte sieht, also dass die Linkspartei und insbesondere einige Kräfte aus der Linkspartei immer noch alte Solidaritäten zu Russland bewahren, teilweise die DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnen möchten, dass eine Regierung in Mecklenburg-Vorpommern einen Deal mit Putin macht, mit Nord Stream 2 und dass Barbara Borchert Richterin am Landesverfassungsgericht ist. Ich würde gerne auf einen von den Aspekten noch mal ein bisschen genauer eingehen. Also für mich ist es immer, ehrlich gesagt, auch eine interessante Diskussion gewesen, es ist interessant gewesen, dass es überhaupt eine Diskussion ist, ob man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen sollte. Und ich halte den Begriff zumindest für sehr wichtig und ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn ich dann so Schlagzeilen lese, wie die DDR war kein Unrechtsstaat, was dann mal wieder von einem Politiker der Linkspartei oder teilweise auch der SPD gesagt wurde. Wie siehst du das, wie wichtig siehst du diesen Begriff an, dass man das so klar auch benennt?
Das Anerkenntnis von Unrecht oder Vergangenheit ist die Grundlage von Gerechtigkeit. Davon bin ich fest überzeugt. Das heißt, ohne Anerkenntnis des SED-Unrechts kann es aktuell keine Gerechtigkeit geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Unrechtsstaat auch Unrechtsstaat nennen. Und es geht eben darum, dass wir das Gefüge, das staatliche Gefüge als Unrechtsstaat bezeichnen. Denn wir sagen ja nicht Unrechtsgesellschaft. Kein Mensch wirft einem DDR-Bürger etwas vor. Denn wer sich anpassen wollte, wer mitgemacht hat, wer sich an die Gegebenheiten angepasst hat, dem können wir keinen Vorwurf machen. Das war sein Leben, er hat sein Leben gelebt. Und ich treffe sogar viele DDR-Bürger, die sehr glücklich waren. Warum auch nicht? Auch deren Geschichten müssen erzählt werden. Es gab Menschen, die wussten es einfach nicht. Die wussten nicht, dass es die Normannenstraße in Berlin gab, die Keibelstraße, dass es Jugendwerkhöfe gab, dass es schlimmste Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen gab, dass Menschen zu Tode gekommen sind, dass die DDR die Todesstrafe durchführte bis in die 80er Jahre hinein. Das wussten viele DDR-Bürger nicht und ich möchte daraus auch gar keinen pauschalen Vorwurf formulieren. Deshalb ist mir wichtig, dass wir sagen, es ist ein Unrechtsstaat und keine Unrechtsgesellschaft. Aber das sollte Konsens in unserer Gesellschaft sein. Und jeder, der etwas anderes sagt, der schlägt Millionen DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger ins Gesicht. Und da du es schon angesprochen hast, dazu gehört eben auch Bodo Ramelow. Aber was soll ich sagen? Bodo Ramelow ist nach der Wende als Westdeutscher in den Osten gegangen und hat gedacht, jetzt surft er auf dieser SED-PDS die linke Welle und er surft einfach die Welle bis heute und er weiß nicht, wovon er spricht, denn er hat es einfach nicht erlebt.
Probleme, die sich auch nach der inzwischen doch langen Zeit der Wiedervereinigung nicht mal eben lösen lassen. Ich kann mich persönlich natürlich nicht an die DDR erinnern, dafür bin ich zu jung. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt 6 Jahre in Thüringen gelebt und studiert. Und mein Gefühl ist Tatsache, dass die vollständige Einheit sowohl in Recht als auch in, sag ich mal, Geiste noch deutlich länger dauern wird. Und da ist mir eben ein Zitat aus deinem Artikel, den du ja für uns geschrieben hast, in den Sinn gekommen. Und zwar hast du geschrieben, gesellschaftliche Probleme löst man nicht ohne Dialog. Beginnen wir also endlich den Menschen auf der Straße und bei Demonstrationen Rede und Antwort zu stehen. Das Engagement in einer Partei oder anderen politischen Vereinigungen gibt Rückhalt. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Ansatz zu sagen, wir müssen auf die Menschen zugehen, wir müssen mit ihnen diskutieren und wir müssen gemeinsam versuchen, die Fehler und Probleme der letzten 50 Jahre, der letzten 30 Jahre und auch in der Zeit nach der Wiedervereinigung aktiv anzugehen und anzusprechen und letztendlich im Dialog mit allen Beteiligten zu lösen.
Ja, ich stimme dir zu, denn wenn wir diesen Dialog nicht führen, unterstützen wir damit ja Verschwörungserzählungen. Das beste Beispiel wird sicherlich sein, wenn du diese nach 1989 Zeit ansprichst. Wir haben natürlich nach 1989 sehr unterschiedliche Erlebnisse in Ost und West gehabt. Die alten Bundesländer haben Millionen, Milliarden in den Osten gezahlt, haben unendlich viel gemacht, kleines Geld, großes Geld, sehr viel Verständnis. Und in der DDR haben alle Menschen auf einen Schlag alles verloren und haben einfach bei Null angefangen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es eben auch noch 1991 250.000 DDR-Bürger gab, die SED-Sonderrenten von bis 12.000 D-Mark bekamen. Aber der gemeine DDR-Bürger hat 1990 bei Null angefangen. Und dann gab es aber eben so tolle Sachen. Zum Beispiel hat in Nordrhein-Westfalen die Stadt Soest Cottbus damals unterstützt, 1991 mit 100.000 D-Mark. Und die haben dann eben einen modernen Krankenwagen, glaube ich, als Geschenk bekommen. Also es gab so diese kleinen und großen Liebesdienste, aber eben auch ganz viel, was falsch gelaufen ist. Also zum Beispiel hat die Treuhandanstalt innerhalb kürzester Zeit sehr harte Einschnitte machen müssen. Und das führte dazu, dass die ostdeutschen Bundesländer quasi deindustrialisiert wurden und das haben wir bis heute nicht mehr aufgeholt. Viele Menschen empfinden auch noch ein großes Gefälle bei den Renten zwischen Ost und West und dann eben immer wieder Menschen, die eben zu DDR-Zeiten fette Renten gekriegt haben oder fette Rentenanwartschaften erwerben konnten, haben es heute gut. Und die Menschen, die im DDR-Gefängnis saßen, die in der DDR sich beruflich nicht entwickeln konnten, die in der DDR unterdrückt waren, die haben bis heute nicht Fuß gefasst und sind bis heute auch wieder sozial ausgegrenzt. Und wenn wir das nicht ansprechen und wenn wir keine Angebote machen und sagen, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich für dich tun? Du einzelner Mensch mit deinem Begehr, dann verlieren wir die. Und dann verlieren wir eben den einen und den nächsten, die ziehen sich zurück in ihre Blasen, holen sich dort Zustimmung und Unterstützung und wir verlieren sie für den demokratischen Prozess.
Ja, ich finde, das ist definitiv auch ein interessantes Schlusswort und ich würde auch nochmal die Brücke schlagen zu dem Buch, das du geschrieben hast. Demokratie aushalten, das meinen Informationen nach am 19. Mai erscheint, aber man kann es, glaube ich, ja schon vorbestellen und wer durch dieses Gespräch Lust bekommen hat, da mehr zu lesen, dem kann ich da definitiv eine Empfehlung abgeben. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, aus dem auch ich noch viele Dinge gelernt habe, die ich nicht wusste als jemand, der sein Leben lang in Westdeutschland verbracht hat. Und ja, also hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Ich danke euch für das Gespräch. Für mich ist das auch sehr spannend. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Krise enorme Digitalkompetenz erlangt. Dank euch und dank meiner Kinder und dank des Distanzunterrichts. Und ich glaube, wir können eben alle nur voneinander lernen. Das heißt, indem wir uns zuhören, indem wir offen sind für Neues. Und ich danke euch für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr für euer Projekt und für euren Podcast. Gutes Gelingen und vielleicht bis bald.
Vielen, vielen Dank. Natürlich hoffen wir, dass wir dich auch hier nochmal begrüßen dürfen. Für unsere Zuhörer werden wir deinen Artikel, den du bei uns ja bereits veröffentlicht hast, sowie deinen Link zu deinem Buch in die Shownotes packen, damit sich das jeder nochmal detailliert anschauen kann. Das war Lunchmeeting, der liberale Podcast mit Leon und Michael. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts zu hören gibt.